Sie hören SBS German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio und ich spreche heute mit Dr. Olaf Meinecke von der Griffith University in Brisbane. Dr. Meinecke ist von Beruf Meeresbiologe und er beschäftigt sich besonders mit Walen. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Meinecke.
Schönen guten Tag, Herr Müller. Ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben, heute mit Ihnen zu sprechen.
Warum wir miteinander sprechen wollen, das ist ja die Zeit, in der also die Whale-Watching-Season beginnt. Man fährt mit dem Boot raus und schaut sich die Wale an, aber in diesem Jahr fährt keiner raus.
Ganz genau, jetzt sind die Wale auch schon gesichtet worden, relativ früh dieses Jahr, also bereits schon einige Tiere im April und die Walsaison geht offiziell, zumindest hier in der Nähe von Brisbane, am 1. Juni los und in Sydney auch schon oft so ab Mitte Mai. Und ja, leider sind die Walboote, die Whale-Watching-Boats, die sind leider nicht draußen zurzeit.
Ehe wir von den Walen sprechen, muss ich ja sagen, ich nehme an, das ist ja auch touristenmäßig und wirtschaftlich ein richtiger Schlag ins Kontor, denn da wurde ja immer viel Geld mitgemacht.
Ja, und ich habe sogar kürzlich, als ich in einem Treffen, noch bevor wir die Covid-Restriktionen hatten, natürlich ein Treffen mit den größeren Whale-Watch Operators hier in der Region, die sagten mir dann auch tatsächlich, dass die Gold Coast die meisten Gäste oder Whale-Watching-Gäste in ganz Australien hat. Also teilweise so zwischen 60.000 bis 80.000 Leute im Jahr, die hier sich die Wale anschauen. Und das ist schon ein ganz erheblicher finanzieller Faktor hier und natürlich auch großes Einkommen für die Gold Coast selbst, für die Region. Und dann natürlich hängen auch einige Jobs da dran.
Diese Wale schwimmen ja eigentlich zweimal im Jahr in Australien vorbei. Einmal um diese Zeit nach Norden in das schöne warme Wasser. Und dann drehen sie rum und dann kommen sie auch wieder zurück. Also es gibt eigentlich zwei Whale-Watching-Seasons.
Genau, und einige Regionen, zum Beispiel insbesondere die relativ dicht an den sogenannten Brutgebieten liegen, die haben auch Wale eigentlich durchgehend. Also wir haben von Juni bis Ende Oktober ist eigentlich dauerhaft Walsaison. Das heißt, es gibt immer Wale zu sehen in der Zeit und das ist auch so, dass in diesen 5 Monaten jeden Tag mindestens 3 oder 4 Boote rausfahren, allein hier an der Gold Coast und dann natürlich in Brisbane gibt es auch nochmal eine Reihe von Anbietern und an der Sunshine Coast auch und die sind eigentlich in diesen ganzen 5 Monaten fast jeden Tag unterwegs.
Was für Wale sehen wir denn eigentlich hier an der Ostküste Australiens?
Ja, sehr gute Frage. Natürlich als Meeresbiologe ist mir die Art auch besonders wichtig. Es sind die Buckelwale und es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Walarten, wovon die meisten eigentlich wenig wissen, dass die hier in unseren Gewässern auch vorkommen. Aber die sind eben oft weiter weg von der Küste und deshalb sieht man sie nicht so oft und natürlich auch nicht so einfach zu sehen, weil die Buckelwale haben eine Eigenschaft, die sind doch sehr aktiv an der Wasseroberfläche durch das bekannte Breaching, also aus dem Wasser herausspringen, aber dann auch so Kommunikationen über ihre Schwanzflosse und über ihre Pectoral Fins, das heißt, sie schlagen damit aufs Wasser. Also man sieht sie relativ schnell, was halt bei den anderen Walen, zum Beispiel Zwergwale, die kommen hier auch durch, die haben halt einfach nicht so viel Aktivität an der Oberfläche und man sieht sie deshalb auch nicht so oft.
Ich habe das selbst einmal von einem Walboot aus gesehen. Das sind sehr gesellige Typen, diese Buckelwale.
Ja und nein. Also für die Baleen, also die Wale, die eben ihre Nahrung herausfiltern, sind sie relativ sozial, sind aber meistens nur so zu zweit oder zu dritt unterwegs, aber sie sind ständig dabei, sich mit anderen zu treffen. Also es geht schon so darum, dass man neue Kontakte knüpft und zwar werden die kontinuierlich geknüpft und von Forschung wissen wir, dass also solche Verbindungen zwischen 2 oder 3 Walen, das hält mal für ein paar Wochen oder so und dann suchen die sich halt auch andere, mit denen sie dann wieder Kontakt aufnehmen. Und deswegen sind so Gebiete, zum Beispiel wie bei uns hier, so eine Art Bucht, die einfach auch für die Wale, die können hier einfach schnell rein und können auch schnell wieder raus, sind sehr wichtig, weil sie dann eben diese sozialen Kontakte pflegen können.
Und auf diesem langen Weg von der vom Südpol zu den warmen Gebieten, den Brutgebieten, sind die jungen Männer da auf Brautschau?
Ja, und das ist also bei den Buckelwalen alles andere als ein, sagen wir mal, ein sehr romantisches Spiel ist es nicht, sondern es ist sogar teilweise sehr aggressiv. Nicht so, dass sie sich jetzt gegenseitig verletzen, aber die Männchen in der Regel müssen eben um so ein Weibchen sozusagen kämpfen und sie gehen dann oft zwischen das Muttertier und ein Kalb und drängeln das Kalb dann weg und es führt dann oft dazu, dass dann ja sich also ein Muttertier, das bereits ein Kalb hat, sich so eine sogenannte Eskorte herbeiholt. Das heißt ein anderer Wal, der sie quasi gegen diese lästigen Männchen verteidigt. Also diese Männchen sind tatsächlich, sobald die geschlechtsreif sind, ständig auf Brautschau und es während der ganzen Migration, das heißt also, das fängt wahrscheinlich schon an, sobald sie ihre Futtergebiete verlassen, sind sie eigentlich dabei, das so auszutesten. Und es gibt dann auch so, gerade jetzt am Anfang der Saison, Gruppen von jüngeren Männchen, die tatsächlich gegeneinander kämpfen. Und das ist dann schon sehr beeindruckend. Also die drücken sich gegenseitig unter Wasser und versuchen dann den anderen so lange wie möglich unter Wasser zu halten. Was man sich eigentlich auch so vielleicht aus dem Freibad bei Teenagern vorstellen kann. Und genau sowas passiert eben bei den Buckelwalen auch. Und die Rammen, also die schwimmen auch mit voller Wucht gegeneinander. Das hat man durch Unterwasseraufnahmen sehen können. Also die sind da recht wenig zimperlich. Deswegen sieht man oft, dass die Männchen auch ziemlich viele Schrammen an den Außenseiten haben und dann kann man oft schon sagen, das ist wahrscheinlich ein Männchen, weil das übersät ist mit Verletzungen an der Außenseite oder an der Haut.
Und wenn es du mal bei diesem Paarungsspiel geklingelt hat, wie lange ist denn dann so ein Weibchen eigentlich trächtig?
Das ist bei den Buckelwalen ziemlich lang, also die haben bis zu 12 Monate, 11 bis 12 Monate, weil sie quasi einmal einen ganzen Jahreszyklus durchleben wollen. Das heißt also, die können sogar schwanger werden, wenn sie ein Kalb haben. Das heißt, wenn alles gut läuft, das heißt also, wenn genug Nahrung vorhanden ist und die Bedingungen super günstig sind, dann kann tatsächlich ein Weibchen halt also ein Kalb haben von diesem Jahr und gleichzeitig schwanger werden und dann im nächsten Jahr wieder kalben. Das heißt also, theoretisch könnten die pro Jahr ein Jungtier zur Welt bringen, was relativ ungewöhnlich ist für die Baleen Whales, also für diese Filterfeder, weil normalerweise ist es so 3-4 Jahre, also bei den Southern Right Whales, das sind halt oft so 3-4 Jahre, bis die ein Jungtier bekommen oder bis sie kalben können. Und deswegen, weil sie natürlich die Geburt nicht irgendwo unterwegs haben können oder auch nicht in den kalten, in den Gebieten, wo sie ihre Nahrung aufnehmen in der Antarktis, sondern die müssen ja dann wieder zurück in die warmen tropischen Gewässer kommen, müssen tatsächlich so bis zu 11-12 Monate trächtig sein und geben dann erst, dann findet die Geburt erst so ein Jahr später statt.
Und bei der Aufzucht der Brut, spielt der Vater da irgendeine Rolle oder haben die sich inzwischen längst verdrückt?
Ja, die verdrücken sich, sondern die sind sogar gleich aus dem Staub in der Regel. Es ist auch so, dass das Weibchen selbst gar nicht ganz genau weiß, wer eigentlich der Vater ist, weil es gibt so einige Hinweise, dass sie sich tatsächlich mit mehreren Männchen paart. Und sie sucht sich auch die Männchen aus, mit denen sie sich paaren möchte. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum die Tiere so groß geworden sind im Laufe der Jahrtausende, weil natürlich Größe unheimlich starker Selektionsdruck ist. Je größer der Wal ist, desto mehr Fett kann er natürlich haben. Das heißt, desto länger kann er überleben ohne Nahrung, kann diese lange Wanderung von mehreren tausend Kilometern jedes Jahr überhaupt vollziehen, sodass sich das Weibchen immer natürlich die größten und auch die fettesten Wale aussuchen wird und mit denen paaren wird. Und das hat natürlich, da gibt es so ein gewisses Limit, ab einer bestimmten Größe ist es nicht mehr so gut, riesig groß zu sein, weil dann kostet es natürlich auch eine gewisse Energie, überhaupt das ganze Tier, dass sich das fortbewegen kann. Aber im Allgemeinen ist die Tendenz da, dass das Weibchen sich natürlich das größte und stärkste Männchen sucht.
Sagen Sie, diese paradiesischen Zustände, die Sie bei den Walen da schildern, spiegelt sich das in der Walpopulation wieder?
Ja, auf jeden Fall. Also die Buckelwale sind ja auch gerade, ist eine Veröffentlichung rausgekommen, wo die Buckelwale mal wieder als Beispiel herangezogen wurden, dass es eben eine Erfolgsgeschichte ist. eine Erfolgsgeschichte des Umweltschutzes, weil man eben ab dem Moment, wo man gesehen hat, dass es einfach keine Wale mehr gibt, aufgehört hat, sie zu jagen und sie dann zu schützen. Und durch diesen Schutz tatsächlich so, dass die Buckelwale sich erholt haben. In der Gesamtpopulation sind wir jetzt schon sehr dicht dran an dem, was man vor dem kommerziellen Walfang hatte. Also wir wissen nicht ganz genau, wie viele Buckelwale es in der südlichen Hemisphäre gab natürlich, aber wahrscheinlich so um die 250.000 und wir sind jetzt auf dem Weg zu den 200.000 Individuen für die südliche Hemisphäre. In der nördlichen Hemisphäre ist es ein bisschen anders. Da sind auch die Bedingungen nicht ganz so günstig. Hier in der südlichen Hemisphäre leben die halt vor allem vom Krill. Und da es kaum andere Wale gab, die den Krill gegessen haben, weil es keine mehr gab, haben sich natürlich die Wale am besten verbreiten können, die sich auch am schnellsten fortpflanzen können. Und dazu gehörten dann natürlich die Buckelwale.
Es gibt ja noch mehr. Ich glaube, an der Westküste Australiens sind ja andere Wale. Leben die alle so in Saus und Braus?
Ja, die leben also relativ, bis vor kurzem, sage ich mal, leben sie scheinbar in Saus und Braus, weil sie sich doch sehr gut vermehrt haben, 10-11%. Und das scheint auch der Trend für fast alle Populationen hier in der südlichen Hemisphäre zu sein und auch die in Western Australia. Die wird als Population D bezeichnet. Wir haben also verschiedene Populationen, die dann einfach nach langweiligen Buchstaben eingeordnet wurden, damit man sie besser auseinanderhalten kann. Und denen geht es scheinbar auch relativ gut.
Und Blauwale, wo sind denn Blauwale?
Genau, die Blauwale kommen leider nicht an die Ostküste von Australien. Also ich glaube, irgendwann vor 10 Jahren wurde mal einer vor Sydney gesichtet. Die sind hauptsächlich an der Westküste von Australien, also in WA, Western Australia, weil dort haben wir eine etwas schwächere Warmströmung. Dadurch gibt es mehr Nahrung, es vermischt sich mit den kälteren Gewässern und es gibt tatsächlich regelmäßig Sichtungen von Blauwalen an der Westküste von Australien und da werden auch Forschungen an den Tieren durchgeführt und es gibt dort auch die sogenannten Pygmy-Blauwale, also die Zwergblauwale, die aber gar nicht so zwergenartig sind, die sind irgendwie nur, glaube ich, 10 Meter oder sowas kleiner als der Blauwal, so ungefähr sind die so 20 bis 22 Meter.
Sagen Sie, diese riesigen Blauwale, wie lange leben die eigentlich?
Ja, das weiß leider auch keiner so genau, weil es war ja noch keiner irgendwie so lange mit einem Blauwal zusammen, bis er dann verstorben ist. Und es stellt sich durchaus als sehr schwierig heraus, das genaue Alter festzustellen, weil man versucht es anhand von Chromosomen, das heißt, man kann sich die DNA anschauen. Und im Laufe des Lebens verschiedener Zellen werden diese Chromosomen halt beschädigt und man kann eventuell daraus schließen, wie alt die Wale sind. Und man kann zum Beispiel bei toten Tieren, gibt es dieses Ohrenwachs, das quasi die Ohren schützt und da bilden sich verschiedene Ablagerungen im Laufe der Zeit und man hat halt versucht, anhand dieser Ablagerungen herauszufinden, wie lange so ein Blauwal lebt. Das können 80 Jahre sein, 100 Jahre. Es gibt zum Beispiel, weiß man von einigen, ich glaube, es sind die Narwale oder so. Da hat man dann eben Daten, wo man ein Tier gefunden hat. Das hatte zum Beispiel eine Harpune noch im Körper und die konnte man datieren. Und das Tier war dann irgendwie so für 200 Jahre alt. Also diese ursprüngliche Idee, dass so ein Buckelwal zum Beispiel 50 Jahre alt wird, scheint nicht richtig zu sein, sondern die sind wahrscheinlich auch so wie Menschen, so 70, 80 Jahre alt.
Sagen Sie uns dann noch, Sie als Deutscher, wie kommt es, dass Sie sich für Wale interessieren?
Ja, wie bin ich eigentlich in die Walforschung gekommen? Und zwar wie ich finde, aufregendere Walforschung, die mit den großen Tieren. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Hamburg und hatte eigentlich auch mit Wasser jetzt nicht so viel zu tun, weil ich bin in einem beschaulichen kleinen Ort groß geworden mit viel Wald drumherum. Und irgendwann nach meinem Abitur wollte ich unbedingt einfach so weit wie möglich weg und Australien bot sich damals an und dann bin ich nach Australien gekommen und fand das einfach absolut faszinierend hier und war sowas von begeistert von der Landschaft, aber auch von den Leuten und der Freundlichkeit. Und ich verbrachte viel Zeit oben im Norden, also in der Nähe von Cairns. Und da war natürlich auch das Meer, wo ich an der Küste war und wollte dann unbedingt wieder zurück und irgendwas mit dem Meer machen. Und so bin ich dann auf einigen Umwegen bin ich dann zu den Walen gekommen. Ich habe dann auch an Haien geforscht und an kleinen Fischen und so weiter. Und und dann irgendwann bin ich bei den Walen gelandet und ich bereue es nicht. Es ist nicht ganz einfach manchmal, aber es macht viel Spaß. Und natürlich interessieren sich die Leute für Wale.
Wenn ich Ihnen so zuhöre und Sie sprechen mit Wale, dann habe ich den Eindruck, dass die Wale eigentlich, das ist irgendwie, scheint das ein gutes Zeugnis für die Umwelt zu sein, was Sie uns da über die Entwicklung und die Zahl der Wale erzählen. Kann man das so positiv nehmen?
Also ich denke schon, auf jeden Fall. Ich meine, man kann natürlich sagen, okay, wenn ich aufhöre, etwas zu jagen, dann würde ich auch davon ausgehen, dass es diesem Tier, das ich vorher gejagt habe, dann besser geht. Aber es sind natürlich noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und zwar einmal hat das Jagen aufgehört, aber es wurden auch Schutzgebiete gegründet und zum Beispiel hat Australien eigentlich ja eines der stärksten Gesetze zum Schutz von Meeressäugern. Also es ist strengstens untersagt, sie überhaupt in irgendeiner Weise zu schädigen. Und deshalb ist natürlich dieser Schutz, der sich dann auch weltweit für die Wale auswirkt, und zwar positiv, macht dann natürlich schon einen Unterschied und führt dazu, dass wir jetzt durchaus bei den Buckelwalen eine positive Bilanz ziehen können, dass man eben mit Artenschutz durchaus was erreichen kann. Und ich glaube, das Meer hat noch so viele Überraschungen für uns bereit. Viele Dinge, von denen wir einfach nicht wissen, wie sie überhaupt funktionieren. Ja, dass also da die Zukunft noch sehr offen ist.
Ja, der Artenschutz im Wasser scheint ja viel besser zu klappen als der Artenschutz auf dem Lande.
Auf jeden Fall. Und es sieht ja so aus, dass leider gerade bei den größeren Tieren, wenn man jetzt nach Afrika schaut, sieht es so aus, als wären wir die meisten größeren landlebenden Säugetiere in den nächsten Jahrzehnten verlieren, weil dort dieser Schutz einfach nicht so gut klappt. Und im Meer können die Tiere natürlich auch besser den Menschen sich entziehen. Auf dem Land ist das sehr schwierig, wenn es da eben Farmen gibt und Zäune gibt und die können dort einfach nicht mehr ihre normalen Migrationen durchführen. So. Und ich denke, deswegen hat man im Meer noch eine größere Chance, auch was zu verändern. Und gerade in den Gebieten, die unter eigentlich gemeinsamen Verwaltung sind, beziehungsweise internationale Gewässer, wenn man sich da mehr darum kümmert, dass die einfach besser verwaltet werden als bisher, kann man durchaus viel erreichen.
Herr Dr. Meinecke, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen. Das waren sehr, sehr interessante Ausführungen. Und ich kann nur hoffen, den Wahlen geht es in Zukunft auch weiterhin gut.
Ja, vielen Dank, Herr Müller. Und vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das hat mich sehr gefreut. Und ich rede, wie gesagt, immer sehr gerne über Wale.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.